SRF 1.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Neuer Widerstand gegen das Grossprojekt Gateway Limmental. Jetzt hat auch die Transportbranche selber Bedenken. Ein Herzstück Arbeit. Das haben die ZSC Lions im Playoff-Halbfinale gegen Freiburg vor sich. Den Schwächsten helfen. Das macht der Rudi Lüthi in seinem Spital Zimbabwe seit 10 Jahren. Der AIDS-Pionier und Arzt ist unser Wochengast. Das Wetter morgen stark bewölkt mit Regen oder Schnee bei höchstens 4 Grad. Am Mikrofon Vero Derogisch. Gateway Limmental. Gegen das geplante Bahngrossprojekt gibt es neuen Widerstand. Für 170 Millionen Franken wollen die SBB zwischen Dietikon und Spreitenbach das grösste Containerterminal der Schweiz bauen. Jetzt wehren sich ausgerechnet die, die das Terminal dann einmal brauchen sollten. Die Verladeindustrie verlangt vom Bund, dass die Planung sofort eingestellt wird. In der Branche fragt man sich laut der NZZ am Sonntag, ob es überhaupt neue Verladestationen braucht und ob das Betriebskonzept verhebe. Kritisiert wird auch der Standort Limmental. SBB Cargo lässt die Kritik nicht gelten und ist zuversichtlich, dass sie die Branche doch noch überzeugen können. Der Bund, der den grössten Teil von dem Terminal zahlt, er hat jetzt alle Akteure zu einer außerordentlichen Konferenz eingeladen. Mit ihrem Widerstand ist die Cargo-Branche übrigens nicht allein. Mehrere Gemeinden im Limmental haben Einspruch gegen den Gateway eingereicht. Nicht nur die Füchse und der Marder gefällt es in der Stadt, jetzt scheint es, dass auch die Wildsäue Zürich entdeckt haben. Seit 2011 haben sich auf dem Hönkerberg 3 Rotten mit bis zu 30 Tieren bequem gemacht und die sind immer häufiger auch in Überbauungen und Vorgärten unterwegs. Für den Stadtsucher Wildhüter ist das ein Problem. Laut der Sonntagszeitung hat er Angst, dass die Situation könnte eskalieren und dass die Wildsäue Menschen könnten verletzen. Sorgen machen ihm auch die vielen Leute, die die Wildsäue im Wald suchen. Zum Teil sind ganze Gruppen auf Pirsch, sogar mit Nachtsichtgerät. Keine ungefährliche Sache. Die Grünstadt Zürich hat das Problem erkannt und will im nächsten Monat die Bevölkerung informieren, wie sie sich gegenüber der Wildsäue richtig verhalten soll. Grosser Schaden hat ein Brand zu Bubiken im Zürich-Oberland angerichtet. Letzte Nacht hat dort ein Gerätschopf gebrannt. Dort hat es Landmaschinen gehabt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200'000 Franken. Zwei Ross und ein Esel, die im Stall nebendran waren, hat man können retten. Warum es brennt hat, ist noch unklar. Jubel beim Meister. Die ZSC Lions haben sich also im Playoff-Halbfinale gespielt. Sie haben das 7. Spiel gegen den HC Davos mit 2-0 gewonnen, haben also einen 1-3 Rückstand in der Serie noch können kehren. Der SRF-Sportredakteur Andreas Schelbert hat nach dem Spiel mit dem ZSC-Goalie Lukas Flüeler geredet.
Lukas Flüeler, das war ein hartes Stück Arbeit, diese Serie und auch das Spiel heute Abend.
Ja, aber auf das sind wir eingestellt von Anfang an, dass es eine lange Serie gibt. Davos ist ein super Team und es ist eigentlich egal, wie man die 4 Siege holt, die man nicht hintereinander ziehen, aber es ist schön, dass wir jetzt die Serie gewinnen können.
Am Schluss ist es vielleicht wieder ein Quäntchen, was ausmacht. Was ist es, dass wir 2-0 gewinnen aus Ihrer Sicht?
Ja, ich muss Kompliment machen an die Mannschaft. Ich meine, es ist das 7. Spiel, wie vorher angesprochen. Da sind die Beine vielleicht ein bisschen müde, aber das haben wir nie gezeigt. Wir sind voll gegangen über die ganzen 60 Minuten. Und ich glaube, darum haben wir auch verdient gewonnen.
Das ist auch so eine Geschichte, wenn man so eine Serie kann, aus einem klaren Rückstand nachher noch drehen gewinnen. Das ist manchmal nur ein recht gutes Zeichen. Das hat es schon ein paar Mal gegeben in den Playoffs.
Ja, in den Playoffs vor allem das Jahr hat es schon ein paar Mal gegeben. Also ein paar Serien sind getrüllt worden, spannend worden. Ich glaube, die Liga ist sehr ausgeglichen und wie vorher gesagt, man muss 4 Siege haben. Wie das hier stand, ist es egal, man darf nie aufgeben und dann muss Vollgas geben.
Was heisst das jetzt konkret für die ZSC Lions?
Ja, für uns heisst es jetzt ein bisschen Ruhe und dann weiter schauen. Wir spielen gegen den Ersten von der Qualifikation Freiburg, dann müssen wir Spiel für Spiel nehmen und fangen die Freiburg an, es wird der Herzstück Arbeit.
Sagt der Goalie von der ZSC Lions, der Lukas Flüeler. Ja, und das harte Stück Arbeit, das fängt am Dienstag an. Wie gehört, die Zürcher spielen ihren Playoff-Halbfinale gegen Freiburg und das zuerst auswärts. Der ZSC ist der Titelverteidigung also ein Stück näher gekommen. Ein paar Schritte voraus sind die Volleyballerinnen von Volero Zürich. Sie haben im Playoff-Finale gegen Kanti Schaffhausen auch das dritte Spiel in dieser Best-of-Five-Serie gewonnen. Das heisst, Volero Zürich hat den Meistertitel verteidigen. Regionaljournal Wochengast, heute ist es der Arzt und AIDS-Spezialist Rudi Lüthi. Vor mehr als 20 Jahren hat er das Zürcher Sterbehospiz Lighthouse mitgegründet. Vorher hat er am Unispital Zürich die Abteilung für Infektionskrankheiten geleitet. Vor 10 Jahren hat Rudi Lüthi seine Stiftung Swiss AIDS Care International gegründet, wo Zimbabwe ein Spital für AIDS- und HIV-Patienten betreibt. Newlands Klinik in der Hauptstadt Harare. Für das 10-Jahr-Jubiläum von seiner Stiftung ist Rudi Lüthi in die Schweiz gekommen. Am Donnerstagabend hat es einen Anlass gegeben für geladene Gäste. Und vor dem Anlass habe ich den Gastgeber in der Hotellobby getroffen. Meine erste Frage an Rudi Lüthi: Ist er eigentlich noch gern in der Schweiz?
Aber ja, das ist nach wie vor meine Heimat. Wenn ich in der Schweiz bin, ist die Schweiz die Heimat. Und wenn ich in Zimbabwe bin, ist Zimbabwe die Heimat. Ich komme sehr gerne in die Schweiz zurück. Es bietet halt schon einiges mehr als so ein afrikanisches Land.
Und die Klinik? Newlands Klinik? Kommt sie ohne Ski aus? Können Sie da gut mal ein paar Tage fehlen?
Ja, natürlich. Es hat ein Zeitchen gedauert, aber ich habe ja alles einheimische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die sind in der Zwischenzeit so weit, dass sie die Klinik auch ohne mich führen können.
Apropos Mitarbeiter, zwei von Ihren Mitarbeiterinnen haben Sie mit in die Schweiz genommen für das Jubiläum. Krankenschwester und eine Empfangsdame, wenn man es so sagen darf. Wie haben Sie die Premiere erlebt? Das war das erste Mal, dass Sie in die Schweiz gekommen sind.
Ja, die hat natürlich zum Teil ein bisschen Angst gehabt am Anfang, und kann ich denn das wirklich auch überstehen und wie kalt ist es denn dort? Aber die haben unglaublich den Applaus dran. Das ist für die ein riesiges Geschenk, und so ist es eigentlich auch gedacht, weil die beiden, nebst einigen anderen, seit dem Anfang, seit dem ersten Tag mit dabei sind. Und dann finde ich schon, dass man ihnen etwas Spezielles mal bieten kann.
Kommen wir wieder zu Ihnen, Rudi Lüthi. Vor 10 Jahren sind Sie zusammen mit Ihrer Frau und Ihrem Sohn auf Zimbabwe, um eben den AIDS-kranken HIV-infizierten Leuten zu helfen. Was haben Sie dort für eine Situation getroffen?
Ja, ich glaube, was es am besten würde charakterisieren, ziemlich unerwartet alles. Ich habe früher schon ab und zu mal in Afrika Vorlesungstourneen gehabt, habe Vorträge gehalten, und in dem Sinne habe ich gemeint, ich habe eine Vorstellung, aber was ich natürlich abgetroffen habe, ist wirklich ganz anders gewesen. Wenn man dort lebt, muss man sich an sehr vieles angewöhnen. Das hat angefangen mit sich orientieren, wo kann man Essen kaufen. Und wir haben ja im Sinn gehabt, relativ schnell mal eine Klinik, also ein Ambulatorium aufzubauen. Und das hat dann bedeutet, dass wir müssen Backstein finden und Installationswaren. Das war eine recht schwierige Übung gewesen. Aber wir haben es trotzdem fertiggebracht, innerhalb von einem halben Jahr so ein Ambulatorium einzurichten und das notwendige Personal zu finden. Und dann am 1. Februar 2004 habe ich dann anfangen mit dem Training von diesen Krankenschwestern. Es klingt vielleicht eigenartig, dass Krankenschwestern betreuen, HIV-Patienten betreuen, aber das war notwendig, weil zu dieser Zeit hat es praktisch keine Ärzte und Ärztinnen mehr in Zimbabwe. Und dann habe ich kurzerhand gefunden, ja, dann probieren wir es doch mit Schwestern. Aber das hat dann wiederum bedingt, dass wir die müssen ausbilden mussten. Und das ist dann so nach und nach ist das angelaufen.
Die Situation der Menschen dort, Zimbabwe ist eines der ärmsten Länder, eine hohe HIV- und AIDS-Rate. Wie hat das ausgesehen, Totsmann?
Ja, am Anfang habe ich natürlich das noch nicht realisiert. Das ist erst mir so wirklich bewusst geworden, wo wir die ersten Patienten Anfang Februar 2004 gesehen haben. Und ich muss schon sagen, ich habe ja in der Zeit, als ich hier in der Schweiz gelebt und gearbeitet habe, einiges gesehen, auch AIDS-Patienten, aber was ich dort getroffen habe, ist natürlich einfach erschütternd. Und vor allem, weil das sehr viele Kinder waren. Die meisten Kinder waren dann auch weise. Also die haben unter Bedingungen gelebt, die wir uns wirklich hier nicht vorstellen können. Und für die ist natürlich eine Klinik, wo man ihnen eine Behandlung und für mich ist das auch etwas ganz Wichtiges, eine Betreuung anbietet. Und das noch gratis, ist das wie ein Wunder aus dem siebten Himmel gewesen.
Wenn Sie sagen, erschütternd, man kann sich's nicht vorstellen. Wie ist es denn gewesen? Wie muss man sich's vorstellen?
Die Leute sind schwerst krank gewesen. Sie haben sich zu einem grossen Teil nicht mehr können selber fortbewegen, sind in Schubkarren gebracht worden. Sie waren ausgemergelt, haben nichts zu essen gehabt. Und am Anfang bin ich fast ein bisschen verzweifelt und gedacht, was sollen wir da mit unserer Medizin machen? Und es hat schon ein Zeitchen gebraucht, also viele Monate, bis ich mich ein bisschen an die Situation gewöhnt hatte. Und auch dann das Vertrauen hatte, denen zu sagen, hört, es sieht zwar im Moment wirklich schlimm aus, aber es kommt gut. Das ist eine Erfahrung, die ich aus der Schweiz mitgebracht habe, dass wenn man jemanden mit einer guten HIV-Therapie behandelt, dass es denen wieder schnell gut geht. Das ist dort unten genauso passiert und für die ist das ein Wunder, ein geschenktes Leben gewesen.
Sie haben ja am Anfang eigentlich nur Erwachsene behandeln. Es ist dann aber doch so gekommen, dass die Kinder auch dazugekommen sind. Wie ist das gegangen?
Ja, die Mütter sind halt mit ihren Kindern auf dem Rücken gekommen, oder? Und nach kurzer Zeit ist den Müttern wieder gut gegangen, aber den Kindern ist es immer schlechter gegangen. Und dann haben sehr viele von diesen Frauen einen Druck aufgebaut und gesagt, ihr könnt doch das einfach nicht, dass wir die Kinder jetzt müssen sterben. Und dann hatte ich das Glück, einen Pädiater aus Basel kennenzulernen, den Christoph Rudin, oder schon kennengelernt vorher. Und ich habe mit ihm das besprochen und gesagt, ja du, ich komme runter. Und dann ist er und eine Krankenschwester 2 Wochen nach Harare gekommen und hat diese so einen Crashkurs in HIV-Medizin für Kinder gegeben. Und dann war auch ein Riesenproblem, dass wir zu dieser Zeit kein Medikament hatten. Für Kinder, oder? Die sind nur für Erwachsene gewesen. Man hat sie dann zermörsern und in Kapseln abpacken. Mit so Abpackmaschinen, die wir von der Schweizer Armeeapotheke bekommen haben. Also es sind einfach ganze Haufen Schwierigkeiten gewesen, wo ich nicht im Entferntesten daran gedacht habe.
Die Klinik, die Newlands Klinik, die ist mittlerweile mehr als nur ein Spital, wo AIDS-Patienten, HIV-Patienten behandelt werden. Da haben sie schnell gemerkt, dass lange nicht einfach Medikamente abgeben. Da ist nachher noch viel, viel mehr dazugekommen.
Ja, das ist schon so. Und zwar einfach durch Notwendigkeiten. Also, eine Situation, wo man eine Not muss wenden. Und das hat angefangen, dass Kinder, die sie dann einigermaßen gesund sind, nicht mehr in die Schule haben können. Dann haben wir denen versucht, Schulgelder zu vermitteln. Sehr viele haben Hunger gehabt, und zwar wirklich Hunger. Und es hat sehr viele Menschen, die vielleicht eine Mahlzeit pro Tag hatten. Also haben wir versucht, mit Mahlzeiten nachzuhelfen. Mit der Zeit haben wir eine Zahnarztpraxis einrichten. Wir bieten psychologische Betreuung anbieten, vor allem für Kinder. Wir haben unseren Patienten gezeigt, wie man einen eigenen kleinen Garten machen kann, damit sie sich selber versorgen können, damit sie nicht von diesen Nahrungsmittellieferungen aus dem Ausland abhängig sind. Also es ist einfach so eins nach dem anderen dazugekommen. Und ich würde sagen, wir haben riesiges Glück gehabt, dass es wirklich in den 9 Jahren, wo jetzt die Klinik läuft, eigentlich sehr gut gegangen ist.
Heute sind es 4.500 Patientinnen und Patienten, die Sie behandeln. Sie haben dann ein Ausbildungszentrum eröffnen. Ja. Sind Sie auch ein bisschen stolz darauf?
Ja, das bin ich schon. Ich freue mich einfach darüber.
Wie sieht es, wenn Sie vor Ort sind in der Newlands-Klinik, Rudi Lüthi, Ihren Arbeitsalltag aus? Was stehen da für Aufgaben an so einem hundsgewöhnlichen Tag?
Nie so, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe eigentlich auch dazwischen die Aufgabe, nach einer Agenda zu leben. Es ist häufig so, dass ich am Anfang versuche, am Morgen früh ein bisschen die E-Mails zu beantworten, aber dann kommen einfach Patienten, die von einem Spezialisten noch angeschaut werden. Es sind immer ganz unterschiedliche Sachen. Es geht etwas kaputt. Und das ist halt leider schon so, dass in diesen Ländern dann ist es halt kaputt, oder? Und also der Staubsauger, der nicht mehr läuft, dann stellt man den in die Ecken rein, oder? Und vergisst ihn. Und das ist etwas, wo ich dann halt mich daher mache und versuche, das auch in die Ordnung zu bringen. Denn in der Zwischenzeit haben wir etwa 55 Personal. Auch das gibt immer wieder Besprechungen mit denen. Ich versuche, die verschiedenen Abteilungen, also Apotheke und Empfang und Labor und alle die verschiedenen Abteilungen ein bisschen selbstständig zu führen, damit sie auch sehen, was für eine Verantwortung dabei ist. Weil ich will wirklich nicht, dass wenn ich mal ganz zurücktreten tun, dass dann die so wie am Berg stehen.
Wenn Sie in der Klinik arbeiten, sind Sie jeden Tag mit viel Leid konfrontiert. Sie haben es am Anfang gesagt, am Anfang hat mich das fertig gemacht. Wie haben Sie gelernt, mit dem Leid, mit diesem Schicksal umzugehen?
Auch das ist nicht etwas, wo man lernt, sondern das ist ein dauernder Prozess. Es gibt Tage, wo einem das an Boden zieht, und es gibt Tage, wo man dann an das Gute, wo man hätte können machen, denkt. Und es gibt ein Gebet von Franz von Assisi, der gesagt hat, Gott, schenke mir die Kraft, diejenigen Dinge zu tun, die ich vermag, und die zu lassen, die ich nicht verändern kann. Und dann das Wichtigste und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Der Spruch ist für mich ganz wichtig geworden, vor allem in Zeiten von politischer Unruhe und Verfolgungen, wo ich so viel Leid beobachtet habe, wo mir ja nichts hätte machen dagegen, oder? Und am Anfang hat mich das abgezogen. Und mit der Zeit habe ich einfach gelernt, das zu akzeptieren. Ich kann es nicht gut heißen, aber ich kann nichts dagegen machen. Und dann muss man halt einfach weiterfahren. Und das auf die Seite tun und sagen, ich mache, was ich kann.
Hat es da nicht auch Momente gegeben, wo Sie so tief unten waren, dass Sie gesagt haben, das schaffe ich nicht mehr, ich rühre den Bettel an?
Mehrmals, mal schon. Es hat im Jahr 2005 eine unglaubliche Aufräumaktion von der Regierung stattgefunden, wo wir alle die provisorischen Hütten und Verkaufsstände zusammengeräumt hat im ganzen Land. Also, etwa 700'000 Leute sind obdachlos geworden.
Das war die Regierung Mugabe, muss man vielleicht noch sagen.
Dort habe ich gesagt zu meiner Frau, jetzt gehen wir heim, ich erträge das nicht mehr. Und dann war ich etwa 6 Wochen in der Schweiz gewesen, und dann habe ich wieder genug aufgedankt, dass ich zurückgehen konnte. Und solche Sachen passieren immer wieder und das ist sehr schwierig, mit dem umzugehen.
AIDS, HIV hat Sie als Mensch geprägt. Was war eigentlich der Auslöser für das Engagement? Hat es da irgendein Ereignis gegeben?
Nein, es war die Erkenntnis, dass nachdem HIV bei uns auftreten ist, keine Heilung war. Mein Spezialgebiet in der inneren Medizin sind Infektionskrankheiten. Und dort hat man das Privileg, dass man die meisten hat können heilen. Und dann kommt plötzlich in den frühen 80er Jahren eine Krankheit daher, wo Leute innerhalb von ganz kurzer Zeit, wo die meisten jünger waren schon da als ich, umbringt. Und man hat einfach gar nichts zu bieten. Und das hat mich wirklich beschäftigt, auch dann nachher, sagen Sie, die sozialen und psychologischen Folgen, die auftreten sind in der Bevölkerung, wie man mit wissenschaftlicher Evidenz kann vernünftige Politik betreiben. Und das Ganze ist eben nicht nur medizinisch bedingt.
Und wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ich gehe auf Afrika, ich will mich einsetzen für die Menschen?
Ich wollte mich mit 62 pensionieren. Und dann bin ich einmal an einem Kongress auch in Afrika gewesen und habe dann gefunden, eigentlich dort ist das Hauptproblem von HIV. Und ich würde jetzt eigentlich gerne noch vielleicht ein Jahr oder zwei nach Afrika gehen und dort das Wissen, das wir in der Zwischenzeit haben können in Europa oder in den USA ansammeln, das dort zu vermitteln. Und aus dem ist dann ein längeres Projekt geworden.
Und der Zufall hat es, glaube ich, dass Sie dann in Zimbabwe gelandet sind?
Ja, das war nicht geplant gewesen, nein. Es war ein reiner Zufall gewesen, dass ich einmal eine Ärztin getroffen habe, auch an einem AIDS-Kongress, der mich um Hilfe gebeten hat. Und dann bin ich nach Zimbabwe 2 Monate später und habe dann einfach festgestellt, dass die Situation dort unendlich viel schwieriger ist, als ich mir das je hätte vorstellen können. Und dann habe ich gefunden, ja, warum nicht nach Zimbabwe?
Ein Teil von Ihrer Familie ist auch mitgekommen, Ihre Frau, Ihr Sohn. Wie viel Überzeugungsarbeit hat es gebraucht?
Ich glaube, sie haben sehr früh, also im Prinzip von dem Moment weg, als ich von dem Projekt so angefangen habe zu reden, haben sie gespürt, dass mir das außerordentlich am Herzen liegt. Und meine Frau hat eigentlich ein Leben lang immer das müssen machen, wo ich dann hergezogen bin, oder, in der Medizin. Das ist nicht immer so einfach gewesen für sie. Das realisiere ich durchaus. Ich schätze das auch. Und sie hat irgendwo gefunden, mal, das finden wir noch gut. Und alle drei Kinder haben sich dem wirklich eigentlich von Anfang an, ja, haben können Ja dazu sagen. Und das hat mir natürlich schon geholfen.
Und wie leben Sie jetzt im OB?
Ja, ich wohne in einer kleineren Vorstadt mit einem schönen Garten rundherum. Und ich lebe jetzt gut. Man kann in der Zwischenzeit Benzin kaufen und Diesel kaufen und man kann wieder Nahrungsmittel kaufen. Das ist so zwischen 2008, 2011 ist das außerordentlich schwierig gewesen. Die Läden sind leer gewesen. Heute können sie sogar einen Toblerone-Schocke kaufen dort unten, allerdings für sehr viel Geld. Aber das Leben ist so schon sehr viel einfacher geworden als vor ein paar Jahren.
Und sind Sie der Halbgott in Weiss, wo man quasi von unten an himmelt, oder sind Sie einer von den Menschen von dort? Wie sehen Sie Ihre Rolle?
Es ist natürlich in einer Stadt wie Harare, wo weniger als 1% Weisse leben, fällt man schon aus mit dieser Hautfarbe. Aber ich bin kein Halbgott in Weiss, weil ich glücklicherweise kann in meinem kurzen Hemdli und ohne Krawatten umeinander laufen. Aber was einem schon sehr auffällt, die Menschen, die eine sehr schwierige Zeit hinter sich haben, die dann wieder gesund geworden sind, die realisieren schon, was da aus der Schweiz gekommen ist. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass jemand vor mir am Boden runtergeknäult ist und gesagt hat, er möchte jetzt für mich beten. Das ist eine ganz schwierige Situation, weil für die ist das sehr ernst, oder so etwas. Aber für mich ist das sehr, ich sage jetzt einmal, schwierig gewesen.
Man darf sagen, Sie sind 72, andere geniessen den Ruhestand. Rudi Leute, wie lange mögen Sie noch?
Ja, das ist eine Frage der Gesundheit. Im Moment geht es mir sehr gut und ich hoffe, dass das anhält. Es ist mir völlig klar, dass irgendwann die Kräfte nachlassen. Und ich möchte nicht, dass mir jemand das sagen müsste. Also ich hätte gerne Ende dieses Jahr die Aufgabe vom Klinikdirektor abgegeben und wäre dann noch dort unten geblieben, um die Ausbildung weiterzuführen, um die ganzen Programme zu schreiben. Wir haben auch noch eine elektronische Software entwickelt, die den Krankenschwestern hilft, Patientendaten aufzunehmen. Das sind alles Projekte, die mir viel Freude machen und wo ich dann aber könnte vielleicht die doch manchmal schwierige Verantwortung ein bisschen abgeben an jemanden, der meinen Job dann übernimmt.
Und dann können Sie loslassen?
Das ist mir völlig klar, dass das schwierig wird sein, zu sagen, jetzt macht das jemand anderes. Ich würde gerne noch ein Zeitchen dort unten bleiben und würde, wie gesagt, gerne in der Ausbildung noch ein bisschen arbeiten. Und wenn das möglich ist, ist gut. Und sonst komme ich halt in die Schweiz zurück.
Mit Ihrem Engagement haben Sie nämlich auch viele eigene Bedürfnisse zurückgesteckt, haben Wünsche, Träume. Gibt es etwas, wo Sie sich gerne mal noch erfüllen würden, wo Sie jetzt eben nicht mehr zurückstecken
müssen? Ja, aber davor, ich bin leider zu alt dafür. Ich würde gerne lernen fliegen. Nein, das wäre schon nur ein Traum. Aber es ist ein Bubentraum und man muss auch irgendwo seine eigenen Grenzen kennen.
Der Rudi Lüthi, Arzt und AIDS-Spezialist, der die Woche das 10-Jahr-Jubiläum von seiner Stiftung hat können feiern. Regionaljournal Zürich Schaffhausen, es ist in gut 6 Minuten 6 und wir wechseln zum Shooten. Nach dem FC Zürich, der gestern mit dem 2:1 gegen Servette einen weiteren Sieg hat verbuchen konnte, sind heute Grasshoppers an der Reihe gewesen. Im letzten Grund haben sie gegen Luzern müssen antreten. Peter Schneider, mit welchem Ergebnis?
Ja, man sieht hängende Köpfe hier auf Seite der Zürcher, aber es ist nicht ganz so schlimm. 0:0 endet das Spiel, aber ist halt für GC gleich eine Enttäuschung, weil GC hat die Tabellenführung wieder zurückerobern, nachdem man sie heute Nachmittag verloren hat, weil der FC Basel gewonnen hat. Und jetzt hat man die Tabellenführung also verloren. Wegen dem schlechteren Goalverhältnis, punktmässig, ist man noch mit dem FC Basel gleich auf, aber eben, man hat da das 0:0 nur können dazu brauchen, um punktemässig gleich zu bleiben. Man ist natürlich enttäuscht bei GC, man hat alles versucht da, man hat viel gespielt, vielleicht zu viel gespielt und zu wenig ein bisschen Leidenschaft reingebracht, zu wenig Durchschlagkraft gezeigt im Strafraum. Man hat die ein oder andere Chance gehabt, man hat eigentlich auch gut gespielt, engagiert, aber eben Durchschlagskraft, das hat gefehlt am heutigen Nachmittag für ein Goal. So haben die 8100 Zuschauer also nur ein 0-0 gesehen und einen Lattenschuss vom Anatol Gamukol für GC. Dort ist man am nächsten an einem Goal gewesen. Spiel endet zwischen GC und Luzern also 0-0.
Danke, Peter Schneider, live aus dem Zürcher Letzigrund. Und wir kommen zu den Wetteraussichten von SRF Meteo mit dem Jan Eitel.
Am Montagmorgen ist es am Zürichsee noch länger trocken. Richtig Schaffhausen kommt schon gleich regnen. Spätestens gegen den Mittag regnet es oder schneit es dann wirklich überall. Durch den Tag steigt dann die Schneefallgrenze langsam an und liegt zwischen 500 und 800 Meter. Zürich Oberland wird also richtig weiss. Temperaturen liegen am Morgen noch knapp über 0 Grad. Am Tag längt es für 5 Grad in Affolter am Albis. Ähnlich frisch ist es auch in Zürich oder in Schaffhausen. Und auf dem Hörnli gibt es höchstens 0 Grad.
Und zum Schluss von der Sendung noch der Blick in die nächste Woche. Am Montag wird die ehemalige Zürcher Stadträtin Monika Weber 70. Ihr politischer Übervater, der Mikrogründer Gottlieb Dudwiller, würde dieses Jahr sogar 125. Zu diesem Jubiläum tourt Monika Weber durch die Schweiz. Am Montag ist sie Gast bei uns im Studio. Olma Bratwürst und delikate Spitzen oder recht ein ganzes Kloster. Was der Gastkanton St. Gallen dieses Jahr als 6 Leute mitbringt und wie er sich präsentiert, das erfahren wir am Mittwoch. Nicht nur Holzfäller und Bauern, sondern auch Pariser Salon. Das Schaffhauser Museum zu Allerheiligen zeigt der Schweizer Künstler Albert Anker einmal von einer ganz anderen Seite. Wir zeigen am Mittwoch, was die wichtigste Schaffhauser Ausstellung von diesem Jahr alles bietet. Es ist ein Fall, der 2010 für ganz viel Aufsehen und Betroffenheit gesorgt hat. Ein Vater hat in einem Hotel zu Winterthur seinen 4-jährigen Sohn umgebracht. Am Mittwoch und Donnerstag steht er jetzt zu Winterthur vor Gericht, und zwar wegen Mord. Von einer bescheidenen Eisenhandlung in einem Schopf beim Frau Münster zu einem Grossbetrieb, der von Stahl über Hausdächer bis zu komplizierten Transport alles Mögliche anbietet. Seit 250 Jahren ist die Firma Pestalozzi in Familienbesitz. Wir lassen uns zu dem Jubiläum vom Chef persönlich, Dietrich Pestalozzi, durch die Firma führen. Am Freitag im Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Und für heute war es das. Einzelne Beiträge oder die ganze Sendung gibt es auch im Internet unter www.srf.ch. Dort News und dann regional anklicken. Mein Name ist Vero De Rogisch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.